HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Ist bei Ihnen an der Kita derzeit auch wieder Notbetrieb? Wenn ja, damit sind Sie gerade nicht alleine. Denn viele Träger berichten, so schlimm wie jetzt war der Personalmangel noch nie. Dabei verschärft offenbar die aktuelle Krankheitswelle die bestehenden Probleme in der Kinderbetreuung. Reporterin Alina Leimbach berichtet aus Mittelhessen.
Husten. Das ist derzeit die alltägliche Geräuschkulisse in der Kita Allendorf im Landkreis Gießen. Aktuell ist dort fast die Hälfte des Personals krank. Erzieherin Isa Weber hält sich noch wacker und erzählt, was das für den Betrieb heißt.
Seitdem versuchen wir, alles Mögliche zu machen, um halt den Kindergarten ansatzweise aufrecht zu erhalten. Über Notgruppen, über Schließungszeiten, dass wir die verkürzen, um halt irgendwie das zu gewährleisten, dass die Kinder halt auch betreut werden können und dass halt auch eine Aufsichtspflicht gewährleistet werden kann.
Doch was die Kita und Eltern in Allendorf da mitmachen, das ist kein Einzelfall, sagt Dirk Oswald, der Vorstand der Lebenshilfe Gießen, die Kita betreibt.
Wir haben das noch nie in dieser Form in so vielen Einrichtungen gleichzeitig gehabt, dass wir tatsächlich Gruppen zusammenlegen müssen, dass wir Zeiten kürzen müssen etc., dass wir so einen Personalmangel hatten. Das gab es in dieser Form noch nie.
Auch für die Eltern ist das eine echte Belastungsprobe, erzählt mir eine Mutter, die gerade ihr Kind abholt.
Es ist natürlich schon schwer als Berufstätige, das alles unter einen Hut zu bekommen. Das ist dann ständig fürs Kind, auch dass die Gruppen aufgeteilt werden oder spontan einfach kurzfristig mitgeteilt wird, dass die Kita an dem Tag zubleibt, und das ist schon eine Herausforderung.
Auch die Stadt und der Landkreis Gießen, Selbstträger vieler Kitas, sagen mir, sie haben mehr Ausfälle als sonst in der Jahreszeit. Aber warum ist das so? Die aktuelle Krankheitswelle allein sei es nicht, erzählt Dirk Oswald von der Lebenshilfe Gießen. Die bringe vor allem die vorhandenen Probleme mit voller Wucht ans Tageslicht.
Der Hauptgrund liegt darin, dass wir tatsächlich einen riesengroßen Fachkräftemangel im Bereich der Erzieher haben. Inzwischen gibt es einen höheren Fachkräftemangel bei Erziehern und pädagogischen Kräften als in der Pflege. Parallel wird die Betreuung massiv ausgebaut, muss sie ausgeweitet werden. Es fehlen Hunderttausende von Betreuungsplätzen. Die werden nach und nach geschaffen, aber das Personal wird nicht geschaffen.
Die Lebenshilfe setzt deswegen auf eine ungewöhnliche Sofortmaßnahme. Sie holt Fachkräfte aus dem Ausland, um die klaffenden Personallücken irgendwie noch zu stopfen.
Aus der Pflege kennt man das, und wir werden es nächstes Jahr probieren und werden 15 Kräfte aus der Türkei und aus Südamerika holen, die dort eine sehr gute Ausbildung haben und nach Deutschland, nach Europa möchten.
Aber wann der Notbetrieb endet, das weiß gerade noch keiner.
Großer Personalmangel an Kitas in Hessen. Unsere Reporterin Alina Leimbach hat uns darüber informiert, und zwar aus Mittelhessen. In gut einem Jahr ist bei uns in Hessen die nächste Landtagswahl. 4 Mitglieder aus dem Kabinett von Ministerpräsident Boris Rhein steigen jetzt aber aus. Die sagen, das war's, wir stellen uns nicht mehr zur Wahl in der Landespolitik. Innenminister Peter Beuth von der CDU, von den Grünen Umweltministerin Priska Hinz und Sozialminister Kai Klose. Am Dienstag kam dann noch Lucia Puttrich dazu, die Ministerin für Europaangelegenheiten. Mein Kollege Dirk Wagner hat mit unserem landespolitischen Korrespondenten Benjamin Holler in Wiesbaden gesprochen, und er hat ihn zunächst gefragt, was die Gründe sind. Wieso wollen die 4 aussteigen?
Ja, also Lucia Puttrich sagt, alles hat seine Zeit. Sie war lange genug im Politikgeschäft Umweltministerin, Bundestagsabgeordnete, davor war sie Bürgermeisterin, Jahrzehnte also im Dienste der CDU. Die anderen Minister, die argumentieren ähnlich. Innenminister Beuth, der will Zeit für seine Familie haben, weil der Ministerjob ja quasi nie Feierabend macht. Priska Hinz, die Grüne, die führt ins Feld, dass sie 40 Jahre politisch tätig war. Dann sei auch mal gut, Zeit für Kinder und Enkel will sie. Und Kai Klose, der Sozialminister, der begründet seinen Ausstieg inhaltlich, der sucht neue Perspektiven.
Lucia Puttrich ist ja die Letzte im Bunde, die jetzt gesagt hat, ich trete nicht mehr an. Sie ist zuständig für Bundes- und Europaangelegenheiten. Welche Bedeutung hat sie denn innerhalb der Landesregierung?
Ja, das ist ja kein eigenes Ministerium. Sie sitzt in der Staatskanzlei, bereitet Bundesratssitzungen vor. Sie ist eine Art Sherpa, wenn es darum geht, Partner in anderen Bundesländern für Gesetze zu bekommen. Nicht alle Partner oder nicht alle Bundesländer leisten sich einen solchen Ministerposten. Da läuft das woanders einfach nebenbei mit. Es ist also nicht der wichtigste Posten, aber einer, den sie dann doch engagiert ausgefüllt hat. Gerade Europathemen und die hessische Lobbyarbeit in und rund um Brüssel.
Jetzt hast du die 4 Politikerinnen bzw. Politiker genannt. Aber wenn gleich 4 aktive Ministerinnen und Minister der Landesregierung sagen, okay, das war's dann in einem Jahr für mich politisch gesehen, die Karriere wird damit ja praktisch beendet, dann ist das ja eine Steilvorlage für die Opposition. Kostet die das auch entsprechend aus?
Ja, die haben das heute schon ausgekostet in den sozialen Netzwerken. Hat die SPD zum Beispiel ein Bild gepostet mit 3 Ministern und sich schon drüber lustig gemacht, dass das hier aufhören wird, möglicherweise ein Abgesang wäre für die schwarz-grüne Regierung.
Was bedeutet das denn jetzt für Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU, wenn, wir haben es ausgerechnet, mehr als ein Viertel seines Kabinetts weggehen will?
Die Frage werden sich ja viele stellen. Liegt das vor allem an ihm? Kann er den Laden nicht so gut zusammenhalten? Volker Bouffier, dem Vorgänger, dem wurde ja immer nachgesagt, er sei einer, der diesen Laden zusammenhalten kann, der immer gesagt hat, wir stehen zusammen, wir bleiben zusammen, wir diskutieren auch bei uns intern, wir gehen nicht raus, wenn irgendwie etwas nicht richtig passt bei uns in der Koalition. Und da zweifeln schon viele, ob Boris Rhein das wirklich auch so kann. Boris Rhein hat, nachdem Kai Klose und Priska Hinz gesagt hatten, dass sie nicht mehr antreten wollen, hat er ihnen Respekt gezollt. Er kann das nachvollziehen, dass man auch andere Wege außerhalb der Politik eintreten möchte. Das liegt vielleicht auch daran, dass Boris Rhein ja selbst einmal eine ganz wilde Karriere hatte als OB-Kandidat in Frankfurt. Dann war er dort auf einmal raus, dann hat er sich wieder hochgekämpft, jetzt quasi ganz oben in Hessen politisch gesehen. Und ich denke, dass er da ein großes Verständnis für hat, aber natürlich werden das viele ihm noch als Nachteil noch anreichen.
Sagt Reporter Benjamin Holler aus Wiesbaden im Gespräch mit Dirk Wagner. Und wir bleiben beim Thema Politik. Die Stadt Kassel wird zukünftig zum ersten Mal in ihrer Geschichte von einer sogenannten Jamaika-Koalition regiert. Grüne, CDU und FDP haben jetzt im Rathaus der nordhessischen Metropole den gemeinsamen Koalitionsvertrag unterschrieben. HR-Inforeporter Nicolas Frühling mit Einzelheiten.
Es ist besiegelt. Die Unterschriften wurden gesetzt. Kassel bekommt seine erste Jamaika-Regierung. Das neue Kasseler Bündnis bezeichnet sich selbst als Koalition der Vernunft. Dieser Titel steht auch auf dem gut 30 Seiten langen Koalitionsvertrag, der heute unterschrieben wurde. Der Weg bis hierhin sei schwer gewesen, betonen die drei Partner immer wieder. Monatelang hätte man um Themen gerungen, aber am Ende könnten alle Parteien dieses Papier guten Wissens unterschreiben, betont Matthias Nölke, Fraktionsvorsitzender der FDP in Kassel. Für seine Partei ist es die erste Regierungsbeteiligung überhaupt in Kassel.
Es wird sicherlich auch einzelne Punkte geben in der Zukunft, wo man wieder erneut verhandeln muss, die jetzt vielleicht noch nicht vorhersehbar waren. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir uns da auch einigen. Wichtig ist jedem von uns, dass jeder der Partner auch eigene Punkte haben muss, mit denen er halt wirken kann, die ihm wichtig sind und die er umsetzen will und auch umsetzen können soll. Und das stehen wir allen Partnern gegenseitig zu. Und ich denke, das ist eine gute und wichtige Basis für diese Koalition.
Die bisherige Regierungskoalition aus Grünen und SPD war bereits im Juni geplatzt. Zuvor gab es Streit in der Kasseler SPD. Immer wieder wird auch der Regierungsstil des alten Bündnisses kritisiert. Mit den neuen Partnern in der Jamaika-Koalition soll sich das jetzt ändern, betont die Parteivorsitzende der Kasseler Grünen, Vanessa Gronemann.
Dass in der Vergangenheit Konflikte auch eher in der Öffentlichkeit ausgetragen worden sind als miteinander, war ein Problem in der Zusammenarbeit, das kann ich für die Grünen sagen. Und natürlich, wir wollen alle mitnehmen auf dem Weg. Das heißt, dass wir auch in der Stavo natürlich eine andere Atmosphäre haben wollen und weg von Bastler-Politik, sondern natürlich gemeinsam vorangehen und alle Leute dabei mitnehmen.
In Zeiten der multiplen Krise könne man sich nicht mit Parteipolitik beschäftigen, sagt Gronemann. Ähnlich äußert sich auch die Parteivorsitzende der CDU in Kassel, Eva Kühne-Hörmann.
Das Bündnis hat sich zur Aufgabe gemacht, die Themen intern zu regeln und dann gemeinsam durchzusetzen. Und das ist ein Weg, den die Kommunalpolitik braucht. Wenn Sie bei jeder Abstimmung im Parlament Mehrheiten suchen müssen, bei jeder Abstimmung praktisch nicht wissen, ist das am Ende mehrheitsfähig oder nicht, dann verbrauchen Sie viel Zeit damit, um überhaupt diese Mehrheiten zu organisieren. Und wenn Sie Themen voranbringen wollen, dann brauchen wir mehr Zeit für die Inhalte als am Ende für das politische Klein-Klein.
Der Koalitionsvertrag soll die Zusammenarbeit der Parteien bis zur nächsten Kommunalwahl 2026 regeln. Als Schwerpunktthemen werden hier genannt Klimaschutz und Wirtschaft, Mobilität und Sicherheit sowie Bildung und Digitalisierung. Bei allen Themen soll die sozialpolitische Dimension stets im Blick behalten werden. Ob die neue friedliche Stimmung in der Jamaika-Koalition auch bis zu den Oberbürgermeisterwahlen im März anhält, wird sich zeigen. Bei einer Sache sind sich allerdings auch hier die Parteien einig. Man wolle Christian Geselle nach der OB-Wahl nicht mehr als Oberbürgermeister.
Das war ein Beitrag von Reporter Nicolas Frühling. Im Frankfurter Stadtteil Riederwald, da gibt's gerade Aufregung um sogenannte Reichsbürger. Genauer gesagt um Leute, die sich zum Fantasiestaat Königreich Deutschland bekennen. Und diese Leute wollen da in einem ehemaligen Restaurant jetzt einen Treffpunkt einrichten und ihn am Silvesterabend eröffnen. hr-Inforeporter Wolfgang Hetfleisch ist der Sache nachgegangen und meine Kollegin Simone von der Forst hat ihn gefragt, was das für Leute sind.
Also die Gruppe um den selbsternannten König Peter Fitzek ist eigentlich eine der bekannteren aus diesem Spektrum. Und zu diesem, wie soll ich sagen, Operettenkönig bekennt sich eben auch der Mann, der im Riederwald jetzt aktiv ist. Was Fitzek so treibt, das mag auf den ersten Blick vielleicht ganz amüsant wirken. Er liebt öffentliche Auftritte. Bei seiner sogenannten Krönung vor 10 Jahren hat er einen Mantel ganz stilecht mit Hermelin getragen, wie sich das bei Königs so gehört. Aber der Mann ist kein harmloser Spinner. Er tut so, als gäbe es unseren Staat nicht. Und er hat Kontakte bis tief in die rechtsextreme Szene, etwa zu Nikolai Nerling. Das ist jemand, der den Holocaust in Frage stellt. Zurück nach Frankfurt, der Mann, der jetzt in einem ehemaligen Restaurant im Riederwald einen sogenannten Gesundheitsknotenpunkt einrichten wollte oder will, heißt David Equeebobisse und bekennt sich eben zu diesem Königreich Deutschland. Der Frankfurter hat mal einen Rohkostladen im Nordend betrieben, er tritt als Ernährungsberater auf und propagiert einen veganen Lebensstil, alles okay, aber er bekennt sich eben auch zur Gruppe Königreich Deutschland um den selbsternannten König Fitzek.
Was haben jetzt diese Leute in Frankfurt vor?
Also es gibt online eine Einladung zu einer Veranstaltung da im Riederwald am Silvesterabend. Da sollte dieser Treffpunkt, das ehemalige China-Restaurant, geöffnet werden. Das wird da Vereinshaus genannt und da steht auch, dass nur Mitglieder eines Vereins Zutritt hätten. Lebensglück nennt sich dieser Verein. Mir hat Equeebobisse gesagt, nein, nein, stimmt so nicht. Alle Menschen seien willkommen, solange sie dort keinen Ärger machen. Aber Tatsache ist eben auch, wer mit diesen Leuten zum Beispiel Geschäfte macht, das kann man auf den diversen Homepages sehen, der soll in aller Regel unterschreiben, dass er sich den Gesetzen dieses Pseudokönigreichs unterwirft. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das im Einzelfall dann teuer werden kann. Jedenfalls sollte es im Riederwald vordergründig um Angebote zu veganer Ernährung, um Gesundheitstipps und ähnliches gehen. Aber Menschen, die da hingehen, werden dann, so würde ich es doch vermuten, eben auch weltanschaulich bearbeitet, obwohl das der Betreiber in Abrede gestellt hat.
Steht denn fest, ob sich diese Leute jetzt tatsächlich dann im Riederwald einlisten können?
Also im Moment, letzte Entwicklung, sieht es so aus, als würden sie das nicht können, als würden sie mit dem Versuch dort scheitern. Das Haus mit diesem ehemaligen China-Restaurant gehört der ABG, das ist eine städtische Immobiliengesellschaft in Frankfurt und den Verantwortlichen dort war zunächst nicht bekannt, was da eigentlich im Riederwald läuft. Mieter ist der Gastronom, der mit diesem Restaurant die Segel streichen musste, mit dem China-Restaurant und der hat der ABG dann gesagt, passt mal auf, bei mir geht's nicht weiter, ich vermiete das an einen Verein unter und als die Verantwortlichen der ABG dann schließlich mitgekriegt haben, an wen und was da gerade im Riederwald läuft, da haben sie dann ihre Zustimmung für diese Untervermietung mit sofortiger Wirkung widerrufen. Dem Mieter, also der das China-Restaurant betrieben hat, dem ist auch gekündigt worden. Der designierte Betreiber jetzt dieses Treffpunkts Equeebobisse, der hat mir heute gesagt, dass es nach seiner Meinung jetzt mit dem Laden eben doch nicht klappen wird, weil die Untervermietung widerrufen worden ist. Er sagt, dass er das sehr bedauert. Ich habe aber auch mit etlichen Leuten im Riederwald gesprochen, die das ganz anders sehen, die so einen Ort in ihrer Nachbarschaft unbedingt verhindern wollen. Die haben gesagt, sie werden erstmal durchatmen, wenn feststeht, dass die Sache noch platzt.
Sagt unser Reporter Wolfgang Hetfleisch im Gespräch mit Simone von der Forst über die Gruppe der sogenannten Reichsbürger, die einen Treffpunkt in Frankfurt errichten wollte. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und auf hr-inforadio.de. Da gibt's die Sendung auch zu hören.